Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 19.01.2025 und ein herzliches Hallo aus dem Pressezentrum der Boot Düsseldorf. Daher gerade kommt ein Mann und schneuzt sich. Vorhin musste kurz meinen Platz wechseln, weil ich hatte gerade aufgebaut, dann stellten sich Italiener mir gegenüber und spielten Tischtennis auf dieser Platte.
Vor dem Pressezentrum, ne? Da ist so eine Platte, ne?
Genau. Und die Stimme, die ihr jetzt gehört habt, gehört dem Podcast. Hallo Carsten.
Ich bin nicht im Pressezentrum, ich bin immer noch in Hamburg. Ich fahre aber heute Abend spät nach Düsseldorf und würde mal morgen, glaube ich, Themen da verarbeiten.
Und aus Frankreich zurück und auch nicht im Pressezentrum ist Miku. Hallo Miku.
Grüßt euch alle zusammen, ja, auch aus Süddeutschland. Kalte Grüße in Richtung Pressezentrum und in Richtung Hohen Norden.
So, wir sind ja immer noch on air mit unserem Podcast. Wenn wir gesagt hätten, das hört sich jetzt gemein an, das war gar nicht so gemeint. Wir hören auf, wo es im Ziel ist, dann haben wir ja noch ein bisschen, ne? Wollen wir mal über Boris anfangen? Und ja, über ihn sprechen. Ja, hört sich gemein an, ist gar nicht so gemeint. Aber man sieht natürlich auch Leute in Düsseldorf und gestern Abend bei Essen und also alle sprechen natürlich von der Enttäuschung. Wie seht ihr das denn?
Ja, also ich finde schon, klar ist man enttäuscht, er selber ist ja auch enttäuscht. Tatsächlich war ich jetzt besonders enttäuscht, also eher objektiv rein dramaturgisch, weil man ja dachte, ey, das ist ja wirklich noch spannend und das kann ein guter Platz werden. Ich meine, Platz 6 wäre noch sehr gut gewesen und so. Und enttäuscht ist ja jetzt eigentlich nur die Situation, dass er da in dem Moment, wo man ja, denken würde, jetzt gibt er noch Gas und hat dann eben, und jetzt bricht er sich das Foil halt, das finde ich jetzt quasi.
Nenne ich es mal lieber enttäuschend, also gar nicht vom Boris enttäuscht oder so, warum auch immer, also meint ja auch keiner Boris damit persönlich, aber ist schon enttäuschend, weil ich meine, vor ein paar Tagen, so lange ist das doch gar nicht her, haben wir noch drüber gesprochen, ob er Platz 4 erreichen kann. Ne? Da war das noch ein Thema. Und jetzt würde er eigentlich nach hinten durchgereicht.
Was aber eben an dem Foil hängt, ne? Also das weiß er nicht. Also das ist ja, oder beziehungsweise das Foil. Und vorher kamen ja noch die anderen beiden Geschichten da mit seinem Mastkleins, Blitzeinschlag und Segel runter, hier J2, das hat ja nun alles überhaupt nicht geholfen. Aber da hat man immer nochmal so gesagt, oh, jetzt gucke ich morgens in den Tracker und vielleicht geht da doch nochmal was. Und natürlich kommt ja auch der Sturm und noch viel, wo er dann eigentlich nochmal Gas hätte geben können. Aber das ist jetzt seit dem Vollbruch eben vorbei und eigentlich ist die Vendée Globe da natürlich jetzt auch für uns als deutsche Beobachter ziemlich vorbei in dem Sinne, weil da sportlich nichts Spannendes mehr passieren wird für aus der Sicht, ne?
Jetzt habe ich hier oft gehört, naja, Sebastian Simon hat auch ein kaputtes Foil gehabt und ist trotzdem Dritter geworden. Kann man die beiden vergleichen? Und die andere Frage ist, Boris Foil ist gar nicht ab, ne? Der hat das repariert, aber ist noch da, ne?
Also, wenn du mich fragst, also natürlich kann man es nicht vergleichen, weil der Unterschied ist, Boris hat das Backbord voll gebrochen und Simon hat das Steuerbord voll gebrochen. Und wenn man das den Weg von Simon vergleicht, dann hat man gesehen, nach dem Bruch hat er richtig, richtig Schwein gehabt. Und es war jetzt auch nicht gehässig, dass Boris nach dem Call sagte oder nach der Nachricht, als Simon das voll gebrochen hat, dass er sagte, der kommt nicht unter die Top Ten, sondern das war einfach, so ist es normalerweise. Aber er hatte eben in dem Zeitraum, als eigentlich da unten im Southern Ocean, da kommen ja die Tiefdruckgebiete eigentlich eher so aus dem Westen oder Nordwesten an. Da hat er die ganze Zeit richtig viel Wind und Südwind gehabt. Das heißt, er ist immer auf diesem Backbord, auf dem Foil geblieben, was intakt war und ist dann auch den ganzen Atlantik, der ist ja fast wieder auf die ersten beiden hochgefahren, weil er die ganze Zeit auf dem Bug mit Wind von Steuerbord fahren durfte und im Südatlantik, das weiß man ohnehin, klar, hast du ja meistens die Passatwinde, die jetzt nun auch nicht so stabil waren, aber die dann eben aus östlicher Richtung kommen, dann fährst du eben auf dem Bug. Jetzt Boris hat es genau auf dem Bug erwischt, auf dem es eigentlich nicht passieren sollte, und deshalb ist er jetzt auch, je mehr Wind kommt, umso langsamer wird er, je mehr spielt das eine Rolle. Und natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen. Ja, aber ist natürlich schade, ja.
Miku, wie guckt denn Frankreich auf Boris? Oder gucken sie eigentlich noch drauf? Oder sagen die so, ja, der ist halt auch dabei?
Naja, sagen wir mal so, also er ist wirklich kein Thema mehr in dem Sinne. Also kann ich jetzt so, soweit ich das beobachten kann, und ich schaue ja wirklich regelmäßig immer in die französische Presse und auch in die anderen Medien. Ich muss sagen, Boris ist eher, sagen wir mal so, er wurde vor kurzem erwähnt, und zwar in einem Interview, in einem größeren Interview, das auch Jan Elias gegeben hat. Und da wurde er glatt gefragt von dem französischen Moderator, warum er glaubt, also Jan Elias glaubt, dass Boris, ob der siegen kann oder ob der keine Siegertype ist. Und da hat dann Jan Elias in allem Respekt und sehr, sehr freundlich gesagt, seines Erachtens nach fehlt Boris einfach der Kampfgeist und der Siegeswille überhaupt. Also das ist das einzige Mal, wo ich das mitgekriegt habe, dass er so, sagen wir mal, wirklich auch mal nochmal Mittelpunkt war. Man sieht es ja auch so ein bisschen an den Informationen, die Vendée Globe Organisatoren auf ihre Webseite streuen. Ne? Da ist jetzt bei aller Medienfreundlichkeit seitens Boris, und das wird ja allerorten auch tatsächlich immer sehr, sehr hoch geschätzt, auch bei den Franzosen hoch geschätzt, dass er so medienfreundlich ist. Trotzdem sind so seine Nachrichten nicht mehr ganz so häufig gesät wie vor kurzem noch, also vor einiger Zeit noch. Ja, er ist einfach jetzt im Ranking runtergerutscht, und klar, sie interessieren sich in Frankreich grundsätzlich mehr für die vorderen Plätze oder aber, wenn es weiter hinten ist, eben um ihre Landsleute. Stimmt, das ist halt französische Nation so. Ich glaube, bei den Deutschen wäre es nicht anders, muss man ehrlich sagen.
Ja, aber das finde ich ja jetzt krass. Also wenn du das, weil man muss ja bedenken, Elias, der gehört ja zum Malizia-Team oder gehörte, ne? Also der ist ja Ocean Race mitgefahren auf Malizia. Ich kann mich noch erinnern an seinen Quote, das fand ich auch sehr speziell. Er ist ja, glaube ich, mehrere Etappen mitgesegelt und hat dann auch gesprochen davon, also sehr beeindruckt von Malizia, und sagt, das wäre das perfekte Boot wirklich für auch die Vendée Globe, und er hat es dann aber genannt wirklich wie ein Bus, und das fand ich natürlich schon einen krassen Ausdruck. Das hört sich natürlich, oh, ist so bequem. Er hat zum Beispiel dagegen gehalten, das erinnere ich mich noch, Paul Meillard, der hat ja nun auch einen Neubau und sagt, mit dem würde er niemals alleine um die Welt segeln, weil das wäre einfach nur eng, könnte sich stehen, wäre überhaupt nicht menschenwürdig, und man müsste sich so da quälen auf diesem Boot. Also da hat er eigentlich auch die Design-Entschlüsse, die das Malizia-Team und Boris respektive getroffen hat, also sehr, sehr gelobt und war auch positiv, aber dass er jetzt quasi seinen, naja, Ex-Arbeitgeber.
Das ist nicht gehässig gewesen.
Nein, ich glaube es nicht.
Aber gehässig gewesen. Umso mehr. Das war auch nicht in die Tonne klopfen oder so, sondern das war einfach eine Einschätzung, vielleicht auch eine bisschen sehr direkt gefragte Frage, auf die er dann relativ direkt geantwortet hat. Ne?
Ja, aber das willst du ja nicht hören als. Schon. Als Skipper selbst willst du das nicht von dir hören. Ist ja egal. Aber finde ich sehr cool. Cooler, also interessante Einschätzung, und passt zu dem, was, dass der im Grunde auch frei spricht. Ne? Der guckt nicht, wer ist jetzt eigentlich mein Arbeitgeber, und dann muss ich gucken, dass ich dem wohlgefallen will oder potenziellen Arbeitgebern, sondern der ist ja eigentlich, ist ja selbstständig, auch wenn er nicht sein eigenes Team hat, aber der ist, glaube ich, ist echt eine Größe in der ganzen Szene dann.
Man ist auch schnell immer dabei, wenn man irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, das ist schnell immer so in diese Richtung, ist aber jetzt gehässig oder gemein. Ich meine, man muss ja sagen, wenn ich jetzt sage, so, er wird da hinten durchgereicht, ist es ja einfach so. Das hatten wir aber auch schon am Anfang, erinnere ich nochmal dran, als er im Atlantik auf der Hinrunde, als er da irgendwie relativ viel verloren hat, da kam auch schon immer so, ja, ihr seid so gehässig gegen den. Aber es war ja gar nicht so, nur weil man geschrieben hat, naja, vermutlich wird er 1300 Seemeilen, wenn es ganz doof läuft, Rückstand haben. Es kam dann ja auch so, aber ich finde das immer so, in Deutschland geht es immer schnell, wenn man irgendwas sagt, was nicht wahnsinnig positiv ist. Und in dem Fall ist es ja einfach nur das reale Szenario, was man wiedergibt, dass das so schnell rüberkommt, so, ja, das ist gehässig. Also.
Ja, wobei ich muss jetzt auch noch mal ganz objektiv sagen. Ich meine, zu der Frage kommen wir auch. Ist da so eine Art Bilanz? Wie ist denn Boris Rennen jetzt einzuschätzen? Und ich finde, also man muss es ja eigentlich da den Strich ziehen, bevor jetzt dieser Blitzschlag da einkam. Da ist er ja wirklich ein bisschen zurückgeworfen. Aber da lag er im Rennen. Klar, ob der jetzt Tausende von Meilen dahinter den ersten beiden und drin, das ist eine ganz andere Geschichte. Sagen die ja selber auch. Ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt die dahinter segeln, dass die drei liegen da drunter sind, sondern ist eine Frage der Wetterkonstellation gewesen. Aber der war ja voll mittendrin im Kampf um Platz 4. Und
Genau.
jetzt, wenn ich die Wetterentwicklung jetzt sehe, da an den Azoren, dieser Sturm, der da kommt, genau mit Wind von hinten, ich habe was gelesen von 10 Meter hohen Wellen. Wenn jetzt, sag mal, wenn gewesen wäre, bla bla, ist ja manchmal so, aber man muss es ja so sehen. Wenn das Boot jetzt intakt wäre, dann könnte, und er immer noch quasi diese Schäden da in dem entscheidenden Moment da auf dem Atlantik jetzt zum Schluss nicht gehabt, dann ist er ja völlig im Soll gewesen, dann hätte er da um Platz 4 kämpfen können und hätte es vielleicht sogar geschafft, das wäre ein super Ergebnis. Okay, Podium wäre cool gewesen und natürlich hat er da auch vorne reinsegeln können, aber völlig okay, auch ein sechster Platz. Jetzt ist natürlich, wenn er wirklich jetzt irgendwie 13. wird oder so, ist auf dem Papier nicht so schön. Aber das ist jetzt eigentlich auch eine andere Phase. Jetzt ist was kaputt, das kannst du dann nicht mehr zählen. Da geht es eben nicht mehr darum, was für ein Segler oder was für ein Teamchef ist er, der hat er die falschen Entscheidungen getroffen oder nicht. Wobei hat er inzwischen auch schon zugegeben, was übrigens auch Richomme gesagt hat, der dann ähnliches Boot hat mit ähnlichen Stärken, eben schweres Boot. Richomme sagt auch, kommen wir ja vielleicht noch zu, das ist ja ein schweres Boot, das hat 9 Tonnen, fast teilweise eine Tonne schwerer als die anderen Imokas. Und die haben im Grunde darauf gesetzt, auf Downwind, VMG, Bedingungen, gerade im Southern Ocean, wo du eben riesige Wellenberge runtersegelst und dann vorne mit dem Bug eben nicht eintauchst, sondern drüber fährst. Und da wären die großen Meilengewinne machbar gewesen. Und darauf hat Boris gesetzt. Und dann muss man jetzt sagen, okay, diese Bedingung gab es für ihn nicht. Und das ist dann sagen, kann man sagen, Pech gehabt. Ja, kann es ja nicht beurteilen. Aber natürlich ist Richomme weiter vorne und wir haben ja schon darüber geredet, dass es ein paar Stellen auch gab, wo auch Malizia hätte vorne fahren. Aber es ist eben das Produkt, das Projekt Malizia ist ja nicht falsch gelaufen und auch die Designentscheidung. Man muss die Entscheidung eben treffen teilweise in ein gewisses Windfenster und das war eben nicht vorteilhaft. Trotzdem war in einem Bereich, der um Platz 4 sich bewegt hat und das wäre ein tolles Ergebnis gewesen, natürlich. Aber ist eben jetzt nicht so gekommen. Insofern kann man jetzt irgendwie nicht sagen, alles totaler Mist, sondern das war schon, er befand sich ja nur in der Situation, in der Lage, mit dem Setup, mit dem jahrelangen Arbeit auf diesen Vendée Globe hin. Das ist schon so, du kannst ja nicht mehr machen, als dich quasi in die Lage zu versetzen, da vorne mitzuspielen. Und das war definitiv so, auch wenn jetzt viele sagen, ah, das Boot segelt nicht bei Flaute, Quatsch. Das Boot hat gar keine, ist nicht in der Lage oder Boris ist nicht in der Lage, auch totaler Quatsch. Also die haben sich da befunden und dann, klar, ein paar Stecken, Feintuning, ein paar falsche Entscheidungen vielleicht getroffen, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt und dann, aber ja, so würde ich die Bilanz jetzt ziehen.
Ich fand bei der letzten die Enttäuschung auch viel größer, weil da war er ja kurz davor eigentlich aufs Podium. Da hat man gerechnet, dass er auf dem Podium kommt. Und dann kam dieser scheiß Fischkutter da vorbei. Und das fand ich so richtig enttäuschend, weil das war so, ach Mann, das ist so fies, dass dem das passiert
Ja.
ist. Also jetzt nicht gegen ihn gesprochen, aber generell,
Ja.
also über die Situation. Und jetzt hat man sich ja schon so ein
Dramaturgisch.
bisschen so peu à peu mit, genau, dramaturgisch mit abgefunden, weil erst war das dann mit dem Blitzeinschlag, dann Blackout,
Ja.
J2 weg. Und dann kam noch das Foil dazu und man hatte sich schon so langsam daran gewöhnt, dass es jetzt nicht irgendwie eine Top-Top-Top-Platzierung wird. So ist es halt, muss man sagen, einfach einfach schade. Und ich bin mal gespannt, wie er. Er hat ja gesagt, dass er weitermachen will, also die nächste auch mitsegeln will. Wie er das angeht
Ja.
diesmal.
Ja, ich war ja auch vorher, haben wir schon überlegt oder gemutmaßt und auch Will Harris macht ja keinen Hehl daraus, dass er beim nächsten Mal dabei sein will. Und das wäre auch nicht unlogisch gewesen, wenn Boris sagt, sie so, okay, ich bin ja eher lieber der Teamchef und Einhandsegeln finde ich sowieso nicht so toll. Und dann lasse ich halt Will segeln oder so. Ich weiß nicht, wie die das dann machen, ob sie dann auch ein Two-Boat-Programm machen, aber jetzt inzwischen hat er ja am Anfang noch zögerlich, fand ich. Inzwischen hat Boris aber auch, nee, ich weiß nicht, das den letzte Video da, wo er so ein Lobgesang auf den Sieger macht, auf Charlie Dana, und wo er sagt, I want to work harder, also beim nächsten Mal, ich will also noch mehr, und er hätte so sehr quasi, er wäre so neidisch gewesen, ihn da quasi vorne zu sehen mit dem Pokal in der Hand und auch als Sieger. Das will er auch, das ist, kann ich voll nachvollziehen, das will man als Sportler, und da hat er also diesen Kampfgeist, und offenbar merkt er, da ist noch was, da brennt was in mir, da schlummert vielleicht auch noch was in mir. Klar, musst du dann auch dir dieses Glück oder dieses Fortune dann erarbeiten. Er kennt die Wege und hat schon, also kann man jetzt nicht sagen, er hat ja klar gesagt, er will es nochmal machen. Und die Pläne dafür, die laufen ja schon vor. Ich habe das ja auch in irgendeiner Geschichte vorher schon mal geschrieben, vor der Warning Globe. Also da sind alle diese Projekte. Es geht immer wieder früher. Manchmal war es ja bei den Warning Globes vorher, wie gesagt, Zeitraum dazwischen ist 4 Jahre, dass man so nach 2 Jahren dann irgendwie anfängt, irgendwie Auto dann relativ früh. Und also diese Strategie für den Neubau, die ist ja ganz kritisch, und das hat sich völlig verändert. Und jetzt ist das tatsächlich mit der großen Reichweite und der immer größer werdenden Bedeutung Vendée Globe, was ja nicht nur in Deutschland wegen Boris so ist, sondern auch allgemein ist es ja immer erfolgreicher geworden, sind diese Bauslots und diese. Du musst ja auch Zugriff auf die Typen haben. Es gibt ja nicht Konstrukteure wie Sand am Meer, sondern du musst da irgendwelche Verträge haben, die dann auch dass die mit dir auch zusammenarbeiten. Diese Brains der Szene, die werden also früher schon quasi gebucht, und diese Bauslots auch. Mein Michael kennt das dafür mehr, da in Lorient. Da sind ja nun diese ganzen Werften oder im Umfeld. Da musst du einfach vorher dir schon mal so einen Slot buchen. Das ist alles bei den Top-Teams schon passiert. Auch wahrscheinlich, weil das hat sich verändert auch mit dem Ocean Race. Also der letzte Ocean Race waren ja nur 5 Boote, das ist kaum zustande gekommen, haben alle gedacht, oh Gott, was für ein Quatsch da mit den Imokas, waren die, sagen wir, doch besser, fand ich eigentlich auch, hatte ich vorher gedacht, aber das war dann im Endeffekt doch ein Erfolg. Und das heißt, diese Boote, die jetzt neu gebaut werden, das ist alles schon viel früher, zumindest die Vorarbeiten, das Computerarbeiten. Und insofern, und das ist bei Boris, jetzt hat er ja auch selbst gesagt, er hat noch nicht gesagt, ich habe den Slot da, aber wir arbeiten schon sehr lange irgendwie dran an den neuen Linien. Und da geht auch tatsächlich teilweise die Informationen von der aktuellen Warning Globe, also er sitzt da nicht nur und liest dann irgendwie ein Buch, wenn er nicht viel Wit ist oder nichts zu tun hat im Moment, sondern da wird dann auch schon im Kopf oder mit den Designern teilweise diskutiert, das nächste Projekt, oder beim letzten Mal, wenn er sagt, oh, gestern habe ich da unten, weiß ich nicht, bei den Kerguelen bin ich gerade so fies in eine Welle gestochen, das war doof mit dem Design, müssen wir im Kopf haben, dass wir das beim nächsten Mal, also er macht sich Notizen, um eben so den Input zu bekommen für das nächste Design. Und das sagten ja auch alle, oder das sagt ja auch ein Richomme selber, der ja eigentlich nur aufgesetzt hat auf ein bestehendes Know-how von diesem Antoine Koch. Das wäre der Unterschied auch gewesen zu Charlie Dana, der eben an seinem Boot, an dem aktuellen Boot, was er da gerade, wo er mitgewonnen hat, eben selbst aktiv als Schiffbau-Ingenieur mit aktiv gearbeitet hat und auch wirklich Brain viel reingesetzt hat. Und das ist dann der Next Level, wo du dann quasi auch den Leuten oder den Designern, Konstrukteuren klare Angaben machen kannst, wie das Boot aussehen soll. Und das ist immer so der Vergleich. Michael Schumacher hat mal einmal damals gesagt in der Formel 1, der kann einem eben genau sagen, weiß ich nicht, da ist das Ventil, ich müsste wie einen halben
Wollte ich gerade
Millimeter
darauf
irgendwie
kommen,
weiter öffnen.
das
Genau.
sogenannte Popometer wurde das
Ja,
genannt. Ne?
genau. Ich glaube,
Ja,
so
das,
ist
aber
es zum Vergleich.
das war, das
Genau.
haben alle gesagt, das war total entscheidend für seine so unfassbar erfolgreiche Zeit, dass der eine Runde gefahren ist, konnte genau sagen, was falsch ist und was anders gemacht werden muss. Das konnte der
Und
wohl
deshalb
wie kein zweiter. Und das ist klar, das
genau,
ist wahrscheinlich bei Booten das Gleiche, ne?
ich glaube auch, deshalb, wir sprechen auch über die Sieger. Es ist ja jetzt kein Zufall, dieses Profil Richomme da, ne, dass sie die ähnliches Profil haben, nämlich beide Schiffbau studiert haben, eben Naval Architecture und in England sogar. Und dadurch hast du natürlich auch nochmal ein ganz anderes Know-how, wie diese Boote funktionieren und kannst es im Idealfall dann einarbeiten in das nächste Projekt. Völlig anderes Projekt ist ja dann zum Beispiel wie Sebastian Simon, der nun Dritter geworden, der ist ja einfach ganz spät nochmal aufgesessen auf ein bestehendes Projekt, nämlich Eleven's Hour, wo schon viel drin steckte. Aber das war eigentlich auch für eine Crew gebaut, das Boot. Also er musste es nur mal für sich umbauen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass er sich da auf der letzten Rückregatta über den Atlantik da eben das Genick gebrochen hat, weil du dann, naja, es war eben noch nicht ergonomisch für ihn auch vorbereitet, sondern ist da durch die Gegend geflogen, ganz anders. Und oder Nico Lenvin, der ja einfach, wir wissen, durch diesen Escoffier-Skandal eigentlich nur in das bestehende Projekt als Pilot, als Skipper reingekommen ist, der hat ja nichts mit dem Bootsbau zu tun gehabt. Und dann hast du natürlich schon das Gesamtpaket, Paket ist, glaube ich, ideal, wie es Dornan gemacht hat. Und Beuys hat natürlich jetzt, wenn er zwei Vendée Globes hintereinander gemacht, hatte ganz anderen Erfahrungshorizont. Und wir wissen auch, dass es ein Steckenpferd von ihm ist, da Know-how einfließen zu lassen und er auch echt eine Menge da mitbringen kann. Ja.
So, du hast eine tolle Überleitung gemacht zu dem nächsten Themenblock. Ich glaube, Boris, lassen wir jetzt mal Boris sein. Mhm. Lassen wir mal in Ruhe segeln jetzt. Du hast über die Sieger gesprochen. Darf ich meinen persönlichen ja. Sieger... Könnt ihr schon erraten, aber ich finde jetzt auch sportlich echt super. Ich meine, Conrad Coleman ist 20. Ne? Mit der ältesten Schleuder, weißt du, der fährt mit so einem alten Kadett B von 72 nicht hinterher, sondern fährt mittendrin. Das finde ich echt, echt großartig. Aber wir haben ja noch großartigere Sieger. Also Simon ist jetzt im Ziel. Richomme ist auch im Ziel. Also wir haben schon lange nicht mehr gepodcastet, muss man sagen.
Stimmt.
Und die nächsten, die da ankommen, werden auch französische Namen sein. Ist das erste Mal nicht französischer Name.
Stimmt
kommt.
Nicht. Stimmt nicht. Stimmt
Sam Gottschalk.
Nee, das könnte jetzt Sam Gottschalk
ja,
sein.
Ja, stimmt. Stimmt. Du hast recht.
Na? Und das ist ja nun
die
alles
Französin
andere als
Metro.
Auch
oder?
Wenn er in Frankreich lebt.
Oder war das ja. eine Schweizerin?
Bitte ich habe gerade nicht gehört, die Leitung war so schlecht, Carsten.
Ja. Die Frau Metro aus der Schweiz. Wo, Michael, wen fandst du denn am besten? Genau, oder wer hat dich am meisten beeindruckt jetzt irgendwie von den, sagen wir mal drei Sieger, ne? Darauf willst du hinaus, Stefan, ne?
Ja, hast du jetzt, wer mich am meisten beeindruckt hat?
Ja, finde genau. ich jetzt.
Genau, ja,
die,
also
diese Siegerszene, wow, die haben uns ja jetzt
wenn
beschäftigt.
Wenn ich da was zu sagen darf, sehr gerne.
Ja. Ja.
Ja, also Sebastian Simon, eindeutig. Eindeutig. Mhm. Also ich meine, ich habe ja schon gesagt beim letzten Podcast, dass ich auf Dalin, den finde ich richtig super. Der, wie lässig der da rum ist. Und Richomme, gleiche Chose, ebenfalls ein absolut lässige und coole Type. Aber Simon hat meines Erachtens nach halt noch sportlich noch eins oben drauf gesetzt. Weil erstens auch ein Neuling. Zweitens Mensch, vor einem Jahr noch einen Hals gebrochen gehabt, ja, dann mit einem Foil quasi um die halbe Welt gesegelt, also ich fand's genial. Ich meine, der Mann hat letztendlich 2,5 Tage auf den Erstplatzierten verloren, mit dem er ja zusammen in den Southern Ocean reingesegelt ist, mit einem Foil nur, also das ist doch genial. Also wirklich eine große, ganz große Nummer für mich, der Sebastian Simon. Und meines Erachtens nach hat er auch also wirklich eine ganz, ganz tolle Karriere vor sich. Er wird auch drin bleiben in diesem ganzen, in dem ganzen Metier. Der hat auch jetzt schon angekündigt, also sein großes Ziel ist, das Ding jetzt dann zu gewinnen. Das heißt, beim nächsten Mal in 4 Jahren ist er also als großer Favorit mit dabei, ne? Während das ja bei Dalin, haben wir ja schon angesprochen beim letzten Mal, nicht unbedingt so angesagt ist, könnte sein, dass der zu den Ultims wechselt, wenn er auch immer beteuert, er habe noch keine Verhandlungen getroffen, mit wem auch immer, aber im Hintergrund.
Ich glaube, der Vertrag läuft ja auch noch, ne? Also ich glaube, bis
Ja, Vertrag
26,
läuft noch, er muss
also
noch weiter
die
segeln.
Mucke.
Auch ich glaube, er ist auch für Ocean Race wieder angesagt dann jetzt, ne? Oder?
Ja,
Soweit ich
weiß ich
Bescheid
nicht.
weiß. Und naja, jedenfalls alle im Hintergrund wissen alle, dass da schwer gemunkelt wird mit François Gabart und so weiter und so fort. Also, aber gut, das sind dann alles nur so Vermutungen und Gerüchte. Aber nochmal auf Sébastien Simon zurückzukommen, Chapeau, wie der Franzose sagen würde.
Was
Finde ich
ganz
auch,
toll.
ja.
Was
Vor
hältst
allen
du
Dingen, achso, ja.
Von der Geschichte, Michael? Ich habe das ja nur, das ist immer noch am Rande vorbeigekommen. Wir haben ja auch öfter darüber berichtet. Der hätte es ja nun fast verpasst irgendwie. Ne? Es wurde und bei den Franzosen auch gemunkelt. Ich habe da bei einigen Chats dann irgendwie gelesen. Die haben so, hä, wieso gratuliert er nicht richtig Richomme oder zumindest, glaube ich, im Vorfeld oder irgendwer will das beobachtet haben. Und dann kam natürlich sofort diese Geschichte. Also bei der letzten Vony Globe ist er ja nun quasi für den gleichen Rennstall, nee, nicht für den gleichen, für denselben Rennstall. Hieß er damals, glaube ich, Paprec Akea und jetzt heißt er
Ja,
andersrum, ne?
Paprika
Nee, jetzt heißt er
Kea,
jetzt Paprec Akea und vorher hieß er Akea Paprec. Also sind ja
Ja, gut.
zwei Sponsoren so, ne, genau. Aber da ist, mit denen hat er sich ja wirklich verkracht. Er wollte ja eigentlich das Boot, was er vorher quasi, wo er mit ausgeschieden ist in Kapstadt bei der vergangenen Warning Club, damit wollte er ja irgendwie weitermachen, hat dann auch danach die Route Rum ja noch gesegelt, ich glaube 2021, und hat dann aber ziemlich öffentlich dann sich mit denen verkracht. Das hörst du selten in der Szene, dass sich Leute dann auch über Sponsoren mokieren und ich weiß nicht genau, was da jetzt wirklich gelaufen ist, aber es war natürlich dann irgendwann hat der Sponsor dann eben nicht ihn benannt für das nächste Projekt, sondern eben Richomme. Und außerdem haben sie ihm auch nicht ermöglicht, dieses Boot zu machen. Ich glaube, das Boot ist ja nicht gesegelt. Das ist ja immerhin auch das war ja beim letzten, als er ausgeschieden ist, war er immerhin Vierter. Und auch bei dieser Route Rum ist er auch, ich glaube, ist er sogar mit Elias gesegelt, ist er jedenfalls Vierter geworden. All das Ding war ja schon, hätte man auch nochmal aufmotzen können und dann wäre er zumindest weitergekommen. Im Endeffekt ist es viel besser für Simon gelaufen, weil er ganz später noch dieses Ding, diese Möglichkeit mit dem alten 11th Hour Boot zustande kommt, was wir jetzt sehen, was ja total perfekt war irgendwie für ihn. Aber eben das hätte gehakelt, wegen, na, diese Sponsorgeschichte, die hätte er dann noch nicht so ganz verkraftet. Aber das ist, ich glaube, das kann ja sein, aber das ist ja dann nicht, dass die Segler untereinander dann irgendwie Stress haben, ne? Die,
Nein, die haben
was?
überhaupt kein Problem
Nee,
untereinander.
genau.
Du willst jetzt darauf hinaus, ob da eventuell ein Problem zwischen Richomme und Simon ist. Ja? Ist
Ja,
das so
das wurde so
richtig?
diskutiert,
Ja.
wurde in den Raum
Ja,
gestellt
es wurde
von einigen
diskutiert,
Fragen,
aber
aber ich
hast du
glaube,
gesehen, wie die sich begrüßt haben auf dem
ja,
Ponton?
genau.
Ey,
Das
und
ist auch
ehrlich, das
totaler
war
Quatsch.
ehrlich. Das
Eine
war
Ebene.
ehrlich. Das war
Ja,
richtig ehrlich. Das war
total.
nicht so, ach ja, komm, jetzt machen wir mal einen noch freundlich, weil er ist ja immerhin Dritter
Ja.
geworden, sondern ey, die haben sich tierisch gefreut. Was glaubst du, was die auch, die haben auch bestimmt viel untereinander schon mal gelabert, weil die sind ja
Klar.
unterwegs auch. Die sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt gesegelt mitunter. Bin mir absolut sicher, dass die ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben.
Ich kann mir auch
Also
nicht
zumindest
vorstellen, wenn
Nummer
du,
zwei und drei.
ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du diese Strapazen auf dich nimmst, diese Wunde, dann ankommst und dann beide unter den Top 3 landen, also wirklich super, super Ergebnisse reinsegeln, dass du dann noch irgendwie ankommst und sagst so, auf den bin ich immer noch sauer. Das kann ich mir rein
Nein.
menschlich irgendwie nicht vorstellen.
Eben, und besonders du, das geht ja da teilweise ums Überleben. Das ist ja eben nicht nur eine Wochenendregatta, wo du dann sauer
Eben.
bist. Und außerdem ist er ja nicht sauer auf ihn. Der ist ja auch jetzt nicht gesagt, ich gehe dann nur zu dem Sponsor, wenn du den Simon rauswirfst. Also das ist ja eine Frage, wie sowas gelaufen ist, sondern die haben sich ja offenbar irgendwie gestresst. Das ist ja ein zeitlicher Unterschied gewesen. Und dann war eigentlich lange nicht klar, was macht Akea. Und mit dem Boot wusste man eben auch nicht. Das musste, glaube ich, ganz schön umbauen. Also den alten Imoca, um den konkurrenzfähig zu machen, das haben sie dann ja nicht gemacht. Wir erinnern uns, das Schwesterschiff Nicolas Trucel hat es ja versucht, damit mit Corum und der hat es ja sogar abgeschnitten und dann hat er nochmal einen neuen Sponsor gefunden und mit neuem Bug und dann war er so gut und dann ist ihm doch der Mast gebrochen und dann ist auch der Sponsor ausgeschieden. Also immer sehr traurig, also eine traurige Geschichte am Rande über Skipper, die es nicht geschafft hätten. Also der wäre mit dem Schwesterschiff sogar, hat er schon gute Ergebnisse gehabt, aber da ist der Sponsor, hat er gesagt, zum letzten Mal, ey, der ist so oft der Mast gebrochen, alles mögliche, jetzt steigen wir da im Grunde aus. Sowas kann ja auch passieren. Und Simon ist ja auf dem letzten Drücker ja quasi noch da drauf gesprungen. Und wenn, dann kann der jetzt wahrscheinlich sauer sein, vielleicht auf die Leute vom Sponsor mit irgendwem. Also da muss er schon ziemlich getroffen gewesen, weil sonst normalerweise gehst du nach außen hin auch nicht mit deinem Unmut, weil du ja auch andere Sponsoren verprellst, ne? Das ist auch schon jobmäßig irgendwie nicht so richtig cool. Genau wie ein Fußballspieler, der irgendwie dann über seinen alten Verein lästert. Das machst du einfach nicht. Und dann sagt der andere, oh, der ist vielleicht menschlich jetzt gerade nicht so auf der Höhe. Und das ist, aber das fand ich schon bemerkenswert. Aber na, ich glaube auch nicht, das geht ja nicht über unter den Seglern selbst. Die wissen genau, was sie da geleistet haben und was das für alles für eine krasse Belastung war. Also, ja,
fand ich. Miku, du kannst doch bestimmt die Frage beantworten, warum sind die Franzosen eigentlich so viel besser? Also, es ist ja wirklich gut. Jetzt, wenn Gutschall damit reinrutscht, ist das auch, der ist aber auch schon, glaube ich, schon lange in Lorient, so wie ich erinnere. Mhm. Und warum sind die so viel besser als alle anderen?
Also kann ich dir ganz genau sagen, wie der Franzose beispielsweise antworten würde auf diese Frage. Er würde einfach sagen, wir sind besser, weil wir schon länger im Geschäft sind, in Anführungszeichen, weil wir diese Art des Hochseeregatta-Segelns eigentlich schon relativ früh gepflegt haben. Und wir sind einfach von Anfang an eine Nation gewesen, die von diesem, was sie als selbst als Le Grand Bleu bezeichnen, eben die große Weite der Ozeane angezogen waren und eben nicht nur à la Bernard Mortissier um die Welt tingeln, sondern eben auch im Regatta-Stil. Ne? Man muss sich dazu einfach die Historie der französischen Hochseesegelei anschauen. Das sind nur Giganten hervorgegangen, muss man echt sagen. Ne? Reden wir nur mal von Tabarly und solchen Leuten, oder noch heute lebende Legenden wie zum Beispiel Loïc Perron und so weiter und so fort. Es sind ja alles Leute, die dieses französische Hochseesegeln als solches tatsächlich geprägt haben. Und die sind besser, weil sie halt eben auch die entsprechende, wie soll ich sagen, ja, Ausbildungsstruktur aufgebaut haben. Und damit sind wir beim Thema Figaro. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es einen Weg gibt, um überhaupt in die Imoca-Klasse hineinzukommen. Das ist kein obligatorischer Weg, aber den die meisten gewählt haben. Und das ist nun mal entweder über solche klassischen Schritte wie Mini-Transat, Figaro-Segeln, Class 40 und dann Imoca. Das ist so der ganz klassische Weg. Und viele lassen Mini-Transat und so weiter und so fort aus und kommen erstmal über die Figaro-Klasse dann in die große Klasse Imoca hinein. Und alle Franzosen sagen, um das jetzt nochmal ganz kurz zu unterstreichen, das ist, wenn man in der Figaro-Klasse segelt und wenn man in der Figaro-Klasse gut sein möchte, dann segelt man gegen die absolute Elite des Hochseesegelns. Und das sieht man auch heute, wenn man sich jetzt die Vendée Globe, die ersten 10 Plätze sind es nicht, aber die ersten 8 Plätze ungefähr anschaut. Das sind fast alle, also nahezu alle, sind tatsächlich ehemalige Figaristen, wie die Franzosen das nennen. Also Leute, die in der Figaro-Klasse mehrere Saisons sogar gesegelt haben, sind und teilweise sehr, sehr erfolgreich dabei gewesen sind. Was ganz interessant ist, Sam Goodchild beispielsweise hat auch in der Figaro-Klasse gesegelt, war aber nie so irgendwie herausragend, behauptet aber heute von sich, wenn er das nicht gemacht hätte, was er da gelernt hat in dieser Figaro-Klasse, dann wäre das alles, dann wäre er jetzt heute nicht auf dem Platz, auf dem er ist, nämlich jetzt Kampf um den vierten Rang einer Vendée Globe, seiner ersten Vendée Globe, muss man noch dazu sagen. Also es ist ein großes Kino. Und die Franzosen sind einfach gut, weil sie richtig ihre Leute gut ausbilden. Das muss man einfach sagen. Immer wieder aufs Neue.
Hat Boris Figaro gesegelt schon? Also nur Interesse.
Er hat sich mal versucht. Aber soweit ich Bescheid weiß, hat er keine gesamte Saison durchgesegelt. Und das war auch nicht sehr erfolgreich so jetzt für ihn. Mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass er damals noch keinen, soweit ich mich entsinne, noch keinen festen Rennstall hinter sich hatte. Weil die Figaro-Klasse ist halt mittlerweile wirklich so elitär geworden, dass du da kaum mitsegeln kannst, wenn du nicht einen guten Sponsor hinter dir hast, also jemand, der wirklich dich als Skipper oder Skipperin und dann halt eben auch noch ein bis zwei Präparateure, die dich immer begleiten auf den ganzen Zirkus entlang, wenn die nicht noch bezahlt werden können. Und das sind schon ordentliche Beträge. Vor allem, wenn man weiß, dass jetzt heutzutage die neuen Figaro 3, das sind die mit den Foils an der Seite, ja, die kosten, was haben wir neulich gesagt, 160.000 oder sowas, ne?
Kriegst du nicht mal gebraucht bei Boot 24, habe ich gerade geguckt, bei unserem tollen Partner Boot 24 kommen.
Ja, die Figaro 3 noch nicht, ne? Aber die Figaro 2 schon.
Figaro eingegeben, finde ich nichts.
Echt?
Alle ausverkauft. Ja. Wahrscheinlich haben das jetzt alle spitz gekriegt, während du das sagst, und haben alle schnell die ganzen Figaros weggekauft.
Aber
man muss vielleicht noch eine Geschichte drum.
Man muss vielleicht nochmal sagen, was Figaro denn überhaupt ist. Also ich weiß am Anfang, Michael, seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich auch immer, hier gibt wieder neue Solitär de Figaro. Und als, sag ich mal, Frankreich-Korrespondent, ich sage, Alter, das kennt keine Sau in Deutschland.
In Deutschland nicht, ne?
Und das ist halt auch nicht, was einen interessiert. Inzwischen rückt das immer mehr in Vordergrund, weil wir auch, einige... Oder wir wissen ja, die großen Namen, die jetzt auch durch die Vonnie Globe hier bekannt sind, haben eben diesen Background. Und das ist, muss man mal sagen, der Höhepunkt. Also Figaro, das hat nichts mit der Oper zu tun, ne? Hat nur ein bisschen was mit der Zeitschrift zu tun, weil die das, oder Zeitung, ne, die das damals gesponsert
hat. Zeitung ist das, ja.
Genau,
Zeitung.
Dass die
und das sind doch keine Friseure, ne?
Wie stimmt, Friseure sind es auch nicht, sondern das ist also Solitär de Figaro mit unterschiedlichen Sponsoren jeweils, ist ja dann drei Etappen. Ich glaube, die Etappen sind jeweils so immer so zwei Nächte durchsegeln oder was? Wie lang sind die ungefähr?
Ja, zwei, drei ungefähr, Nächte, ne? Durchsegeln
und du lernst,
oder drei Tage, zwei Nächte,
genau.
Ist das Maximum, sowas.
Genau. Ich und dann weiß, ja. Ist das natürlich deshalb so, ist natürlich nicht so lang wie eine Vendée Globe, aber eigentlich kannst du dir nicht leisten zu schlafen. Achso, der große Unterschied: One Design Boote, das ist das, was Michael gerade sagt. Du brauchst eigentlich Rennstall, wie in der olympischen Szene. Diese Boote innerhalb der Regeln zu optimieren, und da haben ja schon einige, wir reden hier diese Figaro 2, ich meine, die, also das ist von Beneteau, werden ja die Boote gebaut, diese Flotte zusammengestellt, und dann kauft man sich da ein irgendwie in so ein Boot, und dann ist aber, diese Boote sind auch genau festgelegt, was die dürfen, und nicht wie in jeder olympischen oder anderen Klasse, wo du, weiß ich nicht, Millimetergeschichten hast, wie was jetzt, wie lang das Ruder sein darf oder wie groß das Segel sein darf. Und da gab es, ich weiß, zum Schluss wurde nachher sogar, haben die von den Figaro 2 haben sie dann den, weil die Älteren waren irgendwie, glaube ich, schneller, weil schon mehrfach der Lack abgeschliffen wurde, und das war nachher so krude, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal den nächsten Schritt und machen die, holen uns eine, oder schreiben aus, eine neue Klasse oder die mit anderen Eckdaten, da ist bei eben dieser Figaro 3 von Beneteau bei rausgekommen, was ja auch kein richtiger Foiler sind, da sind ja so komische Foils, dann sind, man nennt das immer so ein Semi-Foiler, also die Raumschots bei richtig viel Wind, da kommen die schon so halb aus dem Wasser, aber eben nicht vergleichbar mit den aktuellen Foils. Soll eigentlich nur heißen, was lernt man denn bei diesem Figaro? Du lernst irgendwie, dass man nicht schläft, glaube ich, was ich völlig irre finde. Und dann lernst du, klar, diese ganzen Geschichten mit kleinräumige Taktik, Wetter ja ganz, ganz viel, in der Flotte, das sind ja teilweise so bis zu 40 Boote, die dann zusammenfahren, dann wird außerdem, teilweise was ich...
mehr noch.
Ja, aber ich glaube, zu Schluss war es nicht mehr ganz so viele, weil es, wie du schon sagst, ist eine exklusive Geschichte, da wird langsam, müssen ja auch aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. Und dann hast du so Geschichten, also was ich ganz krass finde, es gehen eben nicht die Plätze ein in die Gesamtwertung, wie es ja beim Ocean Race der Fall ist, also der erste kriegt einen Punkt und der fünfte bei dem vergangenen Ocean Race, sondern die Zeiten werden addiert. Das heißt, in dem einen Rennen kann der eine Letzter werden, aber wenn er dann, weiß ich nicht, 10 Stunden nur dahinter ist, dann, und aber in dem letzten Rennen, ja, irgendwie so ein Sahneschlag ganz alleine auf irgendeine Seite rausmachen und die Strömung richtig erwischt und ist vielleicht 20 Stunden vorne, dann gewinnt er, obwohl er vorher zweimal Letzter geworden ist. Also das musst du alles so im Kopf haben.
Ist das vielleicht das, warum das eine gute Vorbereitung für die Vendée ist, wenn man jetzt so ein Rennen in der Gesamtheit nimmt? Das heißt ja nicht, dass du jetzt sind wir wieder bei diesem Marathon, aber wenn wir jetzt Richomme sehen, der hat ja mal durch eine gute Taktik, ist er auf einmal an allen vorbei auf zwei gefahren. Weißt du, sowas zu lernen, dass du den entscheidenden Moment nutzen musst,
genau,
um dich dann nach vorne zu etablieren. Das ist, was, vielleicht ist es die, ich habe übrigens, muss ich gerade sagen, ich muss jetzt schon Abbitte leisten. Es gibt natürlich Figaros bei Boot 24. Ich hatte das hier kurz im Pressezentrum parallel gesucht auf boat24.com. Und ich hatte noch eine alte Suchmaske auf und hat gesucht, Figaro habe ich in die Suchmaske gegeben, aber ich habe jetzt eben gesehen, der Hersteller war Windö. Windö Figaro gibt's nicht. Es gibt drei, es gibt sogar neue, es gibt sogar Dreier. Unter dem Namen Katalogboot, also als neues
Boot. Und Kosten?
Was kostet? Die alte Grätsche kostet, das ist so dein, oh, guck mal, 19,5.
Ja.
So unser Budget. Ja. Und die anderen stehen Katalogboot, Modell ja 24. Also da kann man anrufen und dann sagen, was kostet.
Ja, okay. Ach so, okay. Ja,
aber ist ja interessant mit dem. Ja.
Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, das, was Carsten gerade angesprochen hat, diese, oder beziehungsweise auch Stefan, natürlich lernst du all das, dieses auch mal einen gewagten Schlag machen und so weiter und so fort, wegen dieser unglaublich homogenen Flotte. Das sind nur Könner dabei. Und das sieht man jetzt beispielsweise, und das soll jetzt bitte nicht ironisch klingen, auch bei unserer deutschen Figaro-Seglerin. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch eine Figaro-Seglerin ist, aber sie hat die letzten zwei Saison mitgemacht. Figaro-Saison, Sunny Boyke. Und die ist immerhin, darf man ja nicht vergessen, sie ist eine Medaille, Olympiamedaillengewinnerin im 49er FX gewesen und ist in die Flotte eingestiegen unter sehr guten Voraussetzungen, mit einem sehr guten Boot, eine gute Kampagne hinter sich, finanziell keine Sorgen. Und also hat schon Schwierigkeiten gehabt, sagen wir mal, überhaupt aus dem letzten Viertel mal rauszukommen bei irgendeiner Etappe.
Ja, ja.
Und das ist... Und das soll bitte nicht gehässig sein, sondern es geht einfach darum, es soll nur gesagt werden, wie unglaublich schwer es ist, da drin zu bestehen, in dieser Figaro-Flotte, in diesem Haifischbecken, kann man wirklich sagen, der Figaristen. Und auch hier jetzt nochmal eine meiner Lieblingsfrauen, Violette d'Orange, hat sich als 20-Jährige da drin super gut geschlagen. Die ist da im Mittelfeld unterwegs gewesen. Teilweise erstes Drittel platziert. Also ganz großes Kino. Ja. Also wirklich.
Wobei, ich möchte nochmal anmerken, das überlege ich auch. Ich finde das ja eine ganz große Frage. Du bist ja auch da sehr, sehr französisch fixiert. Siehst das ja auch alles, was da so passiert, finde ich auch. Sehr, sehr spannend. Aber ich möchte schon mal irgendwie in den Raum stellen, was denn eigentlich passieren würde, wenn jemand, sag ich mal, aus der anglophilen Welt sich so ein Projekt Vendée Globe Sieg mal vornehmen würde. Also wir erinnern uns ja, 11th Hour hat nun das Ocean Race gewonnen. Das ist jetzt nicht so weit weg von der normalen, normalen Vendée Globe. Die segeln immer zu viert. Okay, ist ein Crew-Rennen, ohne Frage. Aber wir haben ja gerade Ocean Race, da hat es die ganze Zeit immer geheißen, auch in früheren Jahren, die Franzosen können einfach nicht als Crew, ne? Und dann haben wir dann Leute gewonnen. Wir wissen ja auch, das Barcelona World Race, was damals auch auf Imokas gefahren wurde, da waren die großen Aufsteiger hier Iker Martinez und Xavi Fernandez, beide die Olympiasieger im 49er waren und sind dann Zweiter beim Barcelona World Race geworden, auf Imokas. Und waren so die Aufsteiger der Saison, hat man gesagt, okay, wenn einer das mal mit so einem richtigen olympischen Background macht, so eine Geschichte, dann wird man auch ganz schnell gut. Also ich glaube auch nicht, dass Figaro ist bestimmt ein guter Einstieg oder ist bestimmt eine gute Geschichte, aber dass es möglicherweise auch Wege daran vorbeigeht. Also ich hätte zum Beispiel total spannend gefunden, wenn Charlie Enright, der mit 11th Hour gewonnen hat, das Ocean Race, wenn der zum Beispiel sowas gesegelt wäre, aber er, also Vendée Globe alleine, aber der hat von Anfang an gesagt, nee, das kann ich nicht, das ist nicht meine Geschichte, alleine um die Welt, das traue ich mich auch irgendwie nicht. Aber wenn das mal einer machen würde, also gerade aus dem Umfeld, so Peter Burley oder Grant Dalton, der ja auch viel Ocean Race gefahren ist. Also vielleicht wird das, fände ich mal spannend, weil ich weiß auch, irgendwann haben dann die Franzosen auch mal gezeigt, okay, Ocean Race können wir doch. Und das hat dann nämlich
Frank Kamaz mit Groupama gezeigt. Da haben sie aber wirklich auch in diese Box-Rule, da durfte man ja noch, weiß nicht wann die sein, da durfte man auch in diese Box-Rule dann rein konstruieren, haben sie einfach das größte Budget auch gehabt, Groupama, und auch die besten Leute sich geholt, aber und dann auch gewonnen, auch gegen Puma und all die, die großen Sponsoren, die da in diesem Circuit unterwegs waren. Aber wenn einer mal, ich weiß, habe ich öfter schon mal erzählt, Charlie McKee, Olympiasieger, ich glaube im FD und dann später nochmal Weltmeister im 49er, also einen ganz großen Amerikaner, zudem glaube ich auch Charlie Dalin, ich habe das irgendwie nur so am Rande gelesen, ich habe es nachher nochmal gegoogelt, Charlie Dalin sagte, einer so eine Schlüsselmomente in seiner Karriere war, dass er irgendwie hätte Charlie McKee eben eine Mail geschrieben, ob er nicht ja, irgendwie mit ihm zusammenarbeitet oder sowas. Und der hat dann gesagt, ja, ja, machen wir. Und ich habe es da nicht mehr weiter verfolgen können oder recherchieren können, was da draus geworden ist. Aber das war eben einer, der hat dann auch gesagt, ey, ich bin jetzt in diesem Olympia-Circle und auch war bei Prada, America's Cup Sieg oder jedenfalls Halbfinalteilnehmer, ich glaube 2007 war einer der führenden Leute in dem America's Cup Team von Prada, McKee, der Amerikaner, der dann aber hat gesagt, oh, jetzt mache ich mal aus Bock irgendwie Mini-Transat-Kampagne und dann Mini-Transat ist nochmal was anderes, kleiner, aber der war dann sofort auch vorne, hat glaube ich aber irgendwie einen Tag vorm Ziel hat er sich hier Mast gebrochen, keine Ahnung, aber der hat das dann, wie man das eben so macht, so eine richtige Kampagne, eine Profi-Kampagne in so einer, sag ich mal, in dem America's Cup-Umfeld auch ganz professionell, da kannst, wenn sich das immer jemand vornehmen würde, dann wäre das schon spannend und dann würde man glaube ich auch sehen, dass es an der Franzosen-Szene vorbei auch geht, wobei ich glaube, wenn man dann wirklich gut werden würde in diesem, oder gut werden wollen würde in diesem Spiel, die Frage gab es ja auch bei, weil es ja plötzlich ein Thema war, dass es eine Disziplin bei Olympia gibt, Offshore Racing, dann haben alle gesagt, ja, wenn wir da gut sein wollen, müssen wir diese Figaro-Szene machen, insofern wie es auch immer es läuft. Es geht ja nicht nur darum, dass einfach automatisch Franzosen gut sind, sondern dass dieser Circuit einfach prädestiniert dafür ist oder fast die einzige Möglichkeit ist aktuell, um da gut zu sein und ja, muss man einfach mal wahrnehmen. Ne?
Miku, ich habe noch eine Frage für heute. Gibt es in Lorient nach dieser Vendée noch den Crêpe Boris Herrmann oder ist der nur auf Vorbestellung noch zu kriegen?
Also, wenn das deine abschließende Frage ist, also ich bin mir absolut sicher, dass es noch geben wird. Absolut, weil es gibt ja auch einen Crêpe.
Aber vielleicht schmeckt er nicht mehr.
Kann sein, dass ja, er das nicht mehr kann, schmeckt. Das ist eine andere Frage.
Dass er den mit Salz
machen, ich habe ihn oder? Selbst noch nie probiert, weil er eben mit Speck ist und als anderer Vegetarier ist es nichts für mich.
Nicht mit Sauerkraut.
Aber,
ich hätte gedacht mit Sauerkraut.
Ja, das weiß ich nicht, ob es mit Sauerkraut ist, aber nee.
Kartoffeln
nicht, und Sauerkraut. Aber Speck, ja. Und angeblich hat er sich das wirklich so ausgesucht, Boris. Also nach Aussagen des Besitzers des Lokals hat sich genauso Boris seine Lieblingscrepe ausgesucht. Beziehungsweise es ist ja kein Crepe. Muss ich euch ja gleich verbessern. Es ist eine Galette.
Eine Galette, ja.
Genau. Ah, Galette.
Kann man übrigens alle, Carsten, kannst du in Hamburg in der Deichstraße gibt es ein super Galette-Restaurant. Nee, sehr zu empfehlen.
Aber ich weiß, dass Michael mich gezwungen hat, in Les Sables auch so ein Galette zu essen und das muss sagen, schmeckt ja ganz gut. Das war aber der Galette d'Alain war das.
Welche, der war ganz schnell weg, ne?
Der kam ganz schnell weg.
Der
muss ich
Der stand schon auf dem Tisch, bevor du bestellt hast.
Genau. Hätte ich eigentlich was reinlesen müssen. Ja.
Michael, welche Galettes gibt es denn da noch? Du wolltest noch was sagen. Da gibt es auch
Dalin ja, und alle anderen. Noch, es gibt Galette Samantha Davis. Und Mensch, was fällt mir denn jetzt noch ein? Also es waren noch zwei, drei andere, ich weiß jetzt nicht mehr wer. Amel Leclerc natürlich auch, doch, Amel Leclerc auch. Und aber man darf es jetzt wirklich auch nicht überbewerten. Es war ja auch ein schöner Witz so für uns am Anfang unserer Podcasts irgendwie. Es sind Galettes wie alle anderen auch.
Wisst ihr, wann dieser Podcast Galettes richtig was erreicht hat, weltweit? Wenn wir nach der Vendée, wenn du da hingehst in diese Galettstube. Und dann haben die neu jetzt den Galette-Uck.
Der Galette-Uck.
Der Galette-Uck.
Aber ich glaube, das liegt dann wieder nicht an uns.
Nee, der ist total kaputt. Der kommt an.
Ja. Der ist kaputt.
Wie so ein Kaiserschmarrn, weißt du, komplett auseinandergerupft.
Genau. So einzelne Galettstückchen.
Ja, muss man einzelnes Galett, ja. Echt sein. Wo du gerade sagtest, Le Camino kurz, das ist ja auch irgendwie traurig, ne? Wobei ich finde jetzt auch den Stern auch wieder mit Uck, ne? Genau, Uck-Problem und nochmal und auch bei Gutschalt und also diese Uck-Geschichte, das ist ja am Anfang dachte ich, oh Gott, nicht schon wieder, weil es wäre genau wie letztes Jahr, das kann ja nicht sagen, dass sie nichts draus gelernt haben. Aber es ist, ich habe mir das jetzt auch nochmal angehört, irgendwer hat das erzählt. Also es hat schon damit zu tun. Also wieso gehen die Hooks kaputt? Beim letzten Mal, wie gesagt, war das ja ich schon. Dann wird man ja im Endeffekt als Ingenieur sagen, okay, jetzt machen wir noch was anderes. Aber wir erinnern uns, im Vorfeld sind viele Masten gebrochen. Masten sind One Design, genau bei den Imokas, genau wie die Kiele. Und dann haben sie gesagt, okay, so habe ich gehört, ich weiß gar nicht, wer darüber gesprochen hat, einer von den Spezialisten. Und dann haben sie die Masten fortlaufend eben, also vom Mastenhersteller auch gesagt, ey, das muss man verstärken, weil die brechen ja jetzt alle und die sind tatsächlich gebrochen, weil natürlich die Boote schneller geworden sind mit den Foils. Wir wissen ja teilweise 10-15% schneller als die Nicht-Foiler. Und dadurch sind die Lastspitzen höher geworden, dadurch sind die Masten eben gebrochen, bla bla. Und naja, aber dann haben sie die Masten verstärkt, das heißt, die Masten halten, jetzt sind die Sollbruchstellen eben nicht mehr die Masten, also wenn du so quasi in so eine Welle reinstoppst und voll, dann irgendwas geht dann kaputt. Und das wären eben jetzt die Hooks, konnte ich irgendwie ganz gut verstehen. Ich habe auch nicht, ich dachte immer, die hätten alle die gleichen Hersteller. Beim letzten Mal, weiß ich, letzte Woche in Globen, habe ich auch mal eine Geschichte über Carver gemacht, einen der Hersteller, der hat dann extra eine Presse mitgehauen, ja, warum das bricht und wäre nicht ihre Schuld. Und da wurde was, haben die Teams alleine was gemacht. Also es gibt jetzt wohl inzwischen mehrere Hersteller und Carver hat auch darauf Wert gelegt zu sagen, dass es eben nicht nur von ihnen Ux wäre, sondern schon unterschiedliche Themen. Also das ist eine Sache, die muss gelöst werden, aber soll irgendwie auch damit zusammenhängen, dass die Masten einfach stärker sind und eben nicht mehr so viel brechen. Haben wir einen Mastbruch? Wir haben keinen Mastbruch?
Ja,
doch Pip, ja. Genau. Ip habe ich jetzt. Ip Air.
Pip Air. Jean Le Cam hat genau. Das wunderbar gezeigt, ne? Habt ihr das in dem Video gesehen? Als Jean Le Cam oben im Mast war, hat er ja gezeigt, nicht nur, dass er völlig fertig ist mit Nerven und mit allen seinen Kräften, sondern auch, wo das, er nennt es Kabel. Also quasi, das ist so wie der Vorstag bei uns. Mhm. Das ist aber auch aus einer Nylonstruktur, also so ähnlich. Thema nur noch ein bisschen steifer, an dem quasi dann Segel hochgezogen wird sozusagen. Und das ist ja gerissen bei ihm. Und da hat er ganz genau gezeigt, wie auf der einen Seite das Segel mit einem Lashing oben am Hook festgemacht ist, aber auch das Kabel durch diesen Hook durchläuft. Und zum Glück ist ihm das Segel, also das Lashing am Segel nicht gerissen, sondern es ist dieses Kabel ist gerissen und deswegen ist ihm der Mast nicht runtergekommen, weil wenn dieses Vorstark, sage ich jetzt doch nochmal, wirklich reißen würde, dann kommt der Mast den Leuten tatsächlich entgegen. Ne?
Und zumindest bei der bei J2, ne? Weil das war das
ja schon genau, ein Sonderfall. Bei der J2, ja.
Genau.
Und er hat ja dann auch noch ganz gut gezeigt und auch davon gesprochen, dass diese Hooks tatsächlich dafür da sind, um dieses Federn, was ja auch im Mast geschieht und da oben ja in einem weitaus höheren Maße, als man das unten spürbar ist, dieses Federn abzufedern regelrecht. Also dieser Hook ist letztendlich eine Art von Dämpfer auch, um eine Belastungsspitze aus dem Masttop herauszunehmen. Und rettet somit eben den Mast, wie du eben gesagt hast.
Ja, ne? Dann also ist es ja sogar eine kluge... Der
Mast bricht jetzt nicht mehr so oft.
Ja, dann ist ja eine kluge Sache. Also besser ein Uck brechen als den Mast. Uck kannst du ersetzen, Mast nicht. Macht ja Sinn.
Stimmt, aber trotzdem ist natürlich, ich meine, das Problem, okay, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, dann macht es doch einfach, um sicher zu gehen, dann muss man doch ausrechnen können, würde ich sagen, die Lastspitzen. Ne? Und dass es dann bricht, das ist natürlich total peinlich für alle Ingenieure und für die ganze Branche, die ganze Uck-Branche, die diese Dinger da irgendwie herstellt. Aber er erzählt auch, das ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Haken und fertig, sondern das müssen ja zig Kleinteile und dann eben möglichst klein und leicht dimensioniert, weil das natürlich oben am Masttop, da willst du ja natürlich nichts Fettes hängen haben. Das ist ja alles dann vom Gewicht her nochmal aufregendes Moment, wirklich kritisch, auch wenn man jetzt sagt, es ist wahrscheinlich Kleinkram. Aber da, und das Problem ist ja auch bei Gottschalk oder diese ganzen Geschichten, wo dann einfach nur, also wir haben jetzt, was Michael gut erzählt hat, ist ja, weil die J2, das ist ja nochmal, da fällt da plötzlich der Mast um, aber das andere war ja auch, dass dann an den Fallen werden ja dann oben, ja, die größeren Segel vorne gesetzt und dann ist der J0 weg und dann fällt das Ding einfach oben halt weg wenn es eben krass mal irgendwie abbremst und dann sind diese ganzen Rollen, das ist ja auch so ein Wirbelsystem drin, also es sind ganz viele kleine Funktionen drin, die alle anfällig sind, vielleicht eben auch für Seewasser oder für was auch immer da irgendwie passiert. Aber das ist ja schon beängstigend. Und wir besprechen ja auch, genau, das ist das eine Hook von den Fallen. Und dann hast du ja diesen Mast-Hook, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja ganz anders. Das ist einfach fixiert an dieser Rolle, an diesem Rutscher, der quasi an der Mastschiene hoch und runter rutscht. Und der hakt dann quasi an der Mastschiene an den Reffteilen ein. Wir erinnern uns ja auch, dass Thomas Rion, der kann zum Beispiel nur mit vollem Gros oder im zweiten Reff fahren, weil am ersten Reff kann er hakt das Ding nicht mehr ein. Das hat er auch nicht repariert. Also das ist ein großes Problem, warum der eigentlich gerade die ganze Zeit zurückfällt. Eigentlich total traurig, weil der ist wirklich ja, genervt, hast du ja auch nochmal gesagt, Michael, ne? Also das ist einer der großen Verlierer dieser Vendée Globe, muss man jetzt einfach mal so hart sagen. Und ja.
Also, ich hab dich jetzt wirklich akustisch nicht richtig 100% verstanden. Thomas Rouillon, ne?
Ja.
Meinst, ja. Also, da möchte ich wirklich kurz noch mal was zu sagen, weil ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile zu jedem Podcast-Hörer durchgedrungen, dass es einer meiner Lieblinge ist. Und er segelt ja jetzt relativ weit hinten rum. Er hat zwei schwere Lasten zu tragen, der Thomas. Und zwar erstens, dass der Kollege Sam Goodchild, der in seinem Rennstall mit seinem alten Boot unterwegs ist, im Moment gute Chancen auf Rang 4 hat, während er weit hinten dran sich auf Rang 8, 9, manchmal 7 rumschlägt. Und der hat jetzt vor kurzem ein Video losgeschickt. Da hatte ich mir wirklich dann Sorgen gemacht hinterher, weil er war vollkommen fertig. Er hatte einfach wohl offenbar kurz vorher so mitgekriegt, dass jetzt die Wetteraussichten doch andere sind, als er sich das vorher vorgestellt hat und wie er dann eben sein Routing auch gesetzt hat. Nämlich, er hat sich ja relativ weit im Westen positioniert und alle Kollegen beziehungsweise direkten Konkurrenten und Konkurrentinnen, muss man sagen, ich spreche jetzt im speziellen Sinne von Justine Metro auch, die haben sich ja weiter östlich positioniert. Und jetzt sind die alle in so eine Flaute reingefahren, wie ja wahrscheinlich alle mitgekriegt haben, die den Trecker beobachten. Und wer kommt als erster raus aus der Flaute in den starken Wind, den jetzt alle zu er ertragen haben dann bald? Die im Osten. Und genau das beschreibt er eben mit einem Gesichtsausdruck, wo du denkst, okay, jetzt weint er gleich los, er wird gleich ganz furchtbar losweinen, weil er ist einfach fertig mit Nerven und völlig hinüber und spricht immer nur davon, dass alles verloren sei und er versucht jetzt nur noch heimzukommen und
Oh
jetzt
Mann.
kommen dann auch noch 50 Knoten Windböen auf ihn zu. Naja, gut, das wird auch irgendwie klappen. Und also völlig hatte ich keinerlei Kampfeswillen mehr und er ist wirklich als Kämpfer bekannt gewesen von vornherein
Ja,
und
und ein
leider
Top-Favorit
nicht.
gewesen, muss man sagen.
Ja.
Ja,
Und dann
natürlich,
hat er ja
Top-Favorit.
unten vor, dazwischen, war glaube ich so rund um Point Nemo rum, da hat er ja so einen strategischen Fehler gemacht, wo er schon sehr
Ja.
zurückgefallen ist. Und klar, der hat es jetzt echt ein paar Mal dicke gekriegt, tut einem auch wirklich leid, aber wie sagt man, ist halt so, ne?
Sport.
Ja, wobei,
Sport.
es ist ja teilweise, was ich schon auch bemerkenswert finde, genau, die Stativ hast du völlig recht, das war irgendwie ein so eine Halse, hat Michael wohl ja auch schon mal gesagt, wo die sagten, das war doof. Trotzdem ist er ja bei diesem, na, wir erinnern uns, diese tiefe Depression, also das Tiefdrucksystem, wo da irgendwie da, ne, unten im Süden rumgeballert ist und Richomme ja oben auch im nördlich rumgefahren, der lag ja also fast gleich auf, dann doch mit Richomme, mal. Da sind jetzt 20, 30 Meilen irgendwie dahinter und auch vor Kapstadt, da gehört er ja auch zu diesem Quartett vorne an der Spitze, was Gas gegeben. Und da hat aber tatsächlich, und das ist vielleicht das Bemerkenswerte, was auch Richomme gesagt hat, der ist da nicht hinterhergekommen. Also da war Richomme deutlich schneller, der im Zweikampf. Richomme sagte er auch, hat sich nachher auch gesagt, oh, das war Mist, da oben im Norden rumzufahren, da bei dem Tiefdruck. Aber er lag eben neben Rouillon und Rouillon hat das nicht
durch rein Speed nicht geschafft, an Richomme dran zu bleiben. Richomme hatte dann die 500 Meilen nochmal auf Dalin aufgeholt und auch vor Kapstadt hat Richomme eben im direkten Zweikampf war er schneller als Rouillon, dem, wo man einmal sagen musste, der hätte eigentlich, hat eigentlich sein Boot auch für solche Starkwindphasen irgendwie optimiert. Also für den hat, glaube ich, diese ganze Designgeschichte, und wobei ich hatte von Anfang an gedacht, das ist eigentlich genau so, wie man es machen müsste. Wir sprachen gerade über diese amerikanischen Projekte oder wie das dann im internationalen Segelsport geht, dieses Anpassen, dass er sich einen Rennstall gebastelt hat mit eben Gutschall, mit seinem alten Boot, dass sie gegen miteinander anpassen. Das ist genau so, wie man das eigentlich professionell macht in dieser Segelprofi-Szene, wie man ein Projekt erfolgreich gestaltet, dass du eben einen Sparringspartner hast und mit dem auch die Daten austauscht. Er wusste ja genau, was seine alte Linked-Out in welche Daten hat, und dann kannst du es sukzessive verbessern. Das fand ich faszinierend. Ich habe so auch noch nicht gehört in der Vendée Globe-Szene, dass das jemand so genau gemacht hat. Und ich dachte, das ist eigentlich echt so auf Sieg getrimmt. Ist extra auch von Verdier weggegangen, von dem Konstrukteur, den er vorher hatte, den er jetzt quasi Dalin überlassen hat, um da sein eigenes Ding zu machen. Und das ist jetzt schon wirklich überraschend und enttäuschend. Und was Michael gerade erzählt in dem Video, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, kommt da wahrscheinlich das nochmal auch alles raus. Ne? Unabhängig davon, dass jetzt dass ihm da jetzt auch noch ein Schaden passiert ist und er natürlich vorher jetzt auch nicht so gut im Atlantik da gefahren ist. Aber vorher, und da muss man ja sagen, wenn man jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu Boris, er hat ja auch sein Boot in eine gewisse Design-Ecke gedrängt. Das ist jetzt aber, man kann jetzt nicht sagen, diese Phasen habe ich jetzt so nicht gesehen, dass Malizia in irgendeinem Bereich, wo sie eigentlich hätte funktionieren sollen, nicht funktioniert hat. Es gab einfach diese Bedingungen nicht. Bei Rouillon, der hat teilweise Bedingungen und sah dann teilweise eben nicht gut aus. Und das ist eigentlich das Bedenkliche, finde ich, an dessen Projekt, das ich eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt fand. Deshalb ist er, glaube ich, auch so enttäuscht.
Wollen wir diese Folge mit einem Hoffnungsschimmer beenden, den ich jetzt einstreue?
Ja, sehr gerne.
Erstmal zerplatzt eine Hoffnung. Also ich glaube jetzt, nachdem ich ein paar Mal an das Team Malizia geschrieben habe, an die Pressestelle, würde ich und gar keine Antwort gekriegt habe, obwohl ich letztes Mal gefragt habe, ob ich eine Antwort kriege, würde ich mal davon ausgehen, dass wir Boris für diesen Podcast nicht kriegen, obwohl wir mit, habe ich den auch geschrieben, im Dezember mit, weiß ich, 25.000 Hörern, also verschiedene Menschen, glaube ich, schon relativ Gewicht haben. Aber gut, dann wollen sie nicht. Jetzt kommt der Hoffnungsschimmer. Soll ich mal Conrad Coleman anfragen?
Cool.
Ob wir den in einen Podcast kriegen? Ich meine, das wird lustig, oder?
Ja, stimmt. Aber, haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
Du darfst jetzt dann nicht weinen. Ja, sag.
Ich weine nicht, nein.
Ich sag, das dauert zwar noch ein bisschen. Du darfst
nicht
weinen,
wenn er dich nicht kennt.
Ich würde mal, weißt du, was, wenn er mich kennen würde, dann würde ich weinen.
Ja, dann hat er was falsch gemacht, ne?
Das Schöne ist, der kann ja auch von Zeugen sprechen. Mit dem kannst du auch mal richtig reden.
Stimmt.
Richtig nicht wie mit uns immer. Den musst du auch nicht, wenn der sagt auch nicht Dorlin, sondern der sagt dann.
Kurzer, ich habe ja hin und wieder mal gesagt, oh, segelt gar nicht so toll. Ich finde das ja faszinierend, was der da gerade geschafft hat. Und übrigens auch nochmal über Le Cam, was auch immer da jetzt passiert ist. Wirklich traurig, aber man sagt ja manchmal, okay, der ist ja eigentlich gut gesegelt und jetzt ist er deshalb so zurückgefallen. Der ist ja nicht deshalb zurückgefallen, jetzt so weit. Er war ja meilenweit oder zum 1000 Meilen, glaube ich, bester Nichtfoiler und ist dann da so dramatisch in die Flaute gefahren. Und dann ist im ersten Hook passiert, genau das Problem mit dem J2 da passiert. Hat er quasi die Meilen da gelassen auf der Seite und Coleman, okay, hat sich für den auch gut ausgesagt. Der ist jetzt dritter Nichtfoiler, also mit dem alten Boot und fährt gerade eine sensationelle Vendée Globe tatsächlich. Und ich würde mich so freuen, wenn das bis zum Ende im Grunde hält. Und
nochmal, das Boot ist von 2007. Wisst ihr, was ihr 2007 zum ersten Mal in den Händen gehalten habt? Ja. Das iPhone, ein Smartphone. Nein, so alt ist das Boot.
Ja, aber er segelt natürlich Wahnsinn. Auch gegen andere alte Boote, aber okay, aber, und das ist das, ich weiß nicht, viel bemerkenswert, das ist ja das Boot, mit dem Rouillon, das vor zwei Vendée Globes ihm unterm Hintern kaputt gebrochen ist, was er da eben, wo er dann bei Stewart Island irgendwie im Süden von Neuseeland angelandet ist und so ein Riss auf Höhe des Mastes oder vor dem Mast, also gegen so ein, ja, als ob sowas zusammengeklappt wird, so gequetscht durch den Rumpf oder durch das Deck oben durch, wo ich dachte, Alter, das kann nicht wahr sein. Das bricht gleich. Genau so muss die Vorstufe gewesen sein, wie der, wie von Escoffier, als das Ding auseinandergebrochen ist. Naja, und das haben sie ja irgendwie hingekriegt. Und das ist das Boot. Und das, klar, ist bei der vergangenen Monte Globe auch immerhin, glaube ich, Zehnter geworden. Ich meine, hat das nicht, das hat Sorel, glaube ich, gesehen.
Maxim Sorel hat es gesegelt, ja.
Genau. Und naja, jetzt fügt sich natürlich viel, aber der segelt einfach da gut, hat ja auch schon ein paar Schäden gehabt und ist jetzt wirklich, der kann noch besser Nicht-Foiler werden, obwohl die anderen Nicht-Foiler da, die beiden, durchaus neuere und jüngere und besser optimierte Boote sind. Ja, also würde ich auch noch mal sagen, gute Hut ab, tolle Leistung gerade und ja, hoffentlich.
Ich werde es versuchen, ihn mal zu kontaktieren. ich frage mich gerade trotzdem, ich habe jetzt schon zweimal diese Folge beendet. Und sie wurden nicht zu Ende. Was sage ich, damit die beendet ist? Ich würde sagen, tschüss, ne?
Tschüss.
Ach so, ja, Carsten, wir sehen uns ja morgen. Jetzt beende ich sie nicht. Wir sehen uns morgen auf der Messe. Vielleicht nehmen wir am Dienstag hier in live einen auf. Wollen wir das mal versuchen? Mal gucken.
Können wir auch überlegen.
Ja.
Wenn dann noch was passiert. Regulären. Ach so, weil du Dienstag... Ach so.
Wir haben regulären wieder. Nach Hause. Dienstag ist wieder regulär.
Ach so.
Ja.
Ah, ja, ja.
Live von der Messe. Das ist geil. Das wir überlegen machen. Uns das. Ich beende die Folge.
Ja.
Vielen Dank und bis die Tage. Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com